Young Euro Classic. Hier spielt die Zukunft. Young Euro Classic, der Podcast.
Am 11. August ist auch beim diesjährigen Young Euro Classic wieder das Bundesjugendorchester zu Gast. Neben dem Bundesjugendballett und dem Bundesjazzorchester das dritte Projekt des Deutschen Musikrats bei diesem Festival. Ich, Anne Kussmaul, begrüße Sie zur Folge von Young Euro Classic, der Podcast, zur passenden Folge zu einem Programm, das sich mit dem übergeordneten Thema Glaube und drei Weltreligionen musikalisch auseinandersetzt. Wie es zu diesem Programm kam und was es für Dirk Kaftan, der erstmalig das BJO dirigiert, und der Bratschistin Lucilla Rudolph, die zum achten Mal dabei ist, bedeutet, darüber habe ich mit den beiden gesprochen. Viel Vergnügen. Herzlich willkommen, Dirk Kaftan und Lucilla Rudolph, zu unserem kleinen Interview rund um das Konzert des Bundesjugendorchester beim Young Euro Classic am 11. August. Ich freue mich sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wie ich erfahren habe, seid ihr gerade schon in einer Probenphase, zwar noch nicht zum Konzertprogramm, das ihr in Berlin spielt, sondern erstmal zur Fledermaus. Ich habe gelesen, Dirk, dass du das erste Mal zu Gast bist beim Bundesjugendorchester. Ist das richtig?
Ja, das stimmt.
Okay, und ihr habt jetzt, glaube ich, ungefähr eine Woche schon mal geprobt. Was ist so dein erster Eindruck von dem Orchester und von den jungen MusikerInnen?
Naja, ich verbringe meinen Urlaub nach einer ganz langen, intensiven Spielzeit hier und es ist schon toll, dass man da Energie tankt, dass man zusammen regelrecht in See sticht und so ganz ohne irgendwie vorbelastet mit Dünkel oder mit irgendwelchem Stress, der ja irgendwie auch zum Berufsleben dazugehört, dass man da einfach so frei weg sich so ein Stück wie der Fledermaus annähert. Fledermaus ist ja auch vielleicht jetzt nicht die Operette, die sich jungen Leuten auf den ersten Blick erschließt. Aber ich glaube, da ist so viel drin an doppelten Böden, wo es dann doch irgendwann reingeht in unsere Zeit und auch in unser Lebensgefühl.
Zwei Besetzungen, die du jetzt kennenlernst, erst die kleinere mit der Fledermaus und dann die große Konzertbesetzung. Das ist ja sicherlich auch nochmal spannend, was sich dann vielleicht tut. Generell ist dir die Vermittlung von Musik ja auch ein großes Anliegen. Und unabhängig von dem, was ihr jetzt musikalisch arbeitet oder wie das musikalische Programm als solches ist, was ist dir wichtig zu vermitteln, sowohl den MusikerInnen als auch dem Publikum, dem ihr dann begegnet?
Ja, ich mag eigentlich den Begriff Vermittlung nicht, weil das klingt so nach Arbeit und Auftrag irgendwie. Wir wollen ja irgendwie Musik mit Menschen verbinden, Musik als untrennbarer Bestandteil des Lebens. Wir haben ein Programm als Konzertprogramm, was sich mit dem Thema Religion beschäftigt und aus ganz verschiedenen Blickwinkeln. Also wir haben das Jüdische, wir haben den muslimischen Kontext und wir haben auch irgendwo bei Mahler ja irgendwie beides, jüdisch und christlich. Ich glaube, dass diese Aktualität, die sich über eine Sprache vermittelt, die automatisch verlangt, dass wir mit unseren Ahnen sprechen, also dass wir mit unseren Urahnen ins Gespräch treten, dadurch quasi eine Verbindung herzustellen zu der Frage, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, dass das was ist, was ja dann irgendwo den Begriff Vermittlung überflüssig macht, weil wir ein Thema haben, was super relevant ist, was vielleicht die Aufgabe unserer Zeit ist, nämlich den Dialog zwischen Kulturen, zwischen Religionen zu lösen, nach vorne zu bringen. Und gerade junge Leute sind da, glaube ich, die besten Botschafter, da auch Vorreiter zu sein in so einer, ja, ich nenne es mal musikalischen Energie.
Ja, man sagt ja, wenn man zusammen Musik macht, also überwindet das viele Barrieren. Also wenn du hast jetzt genannt, ihr habt Religion als Thema, hat es nicht auch manchmal eine Grenze? Wenn ja, wie geht ihr dann damit um? Also wie kann man dann damit arbeiten?
Naja, das ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Also es ist keine Paradieswelt, in der wir uns bewegen und in der wir miteinander was auf die Bühne bringen. Das heißt, die Grenzen liegen ja erstmal natürlich in der Begegnung der einzelnen unterschiedlichen Menschen, die aus ganz verschiedenen Kontexten kommen. Und die Grenzen liegen als klassischer Musiker immer in dem Vorurteil, dass wir irgendwas tun, was da oben angesiedelt sind, also Thema Hochkultur. Und dass wir dann doch am Ende nur einen kleinen Ausschnitt von Menschen erreichen, die wir eigentlich erreichen wollen. Und da sind immer aktiv Grenzen zu überwinden. Also du spielst darauf an, dass die in der Arbeit da sind, ganz klar. Also man muss auch eine Basis finden als Ensemble, eine Basis, bis man miteinander schwingt. Und dann betrifft das auch die Auseinandersetzung mit möglichen Publikumsschichten. Also da sind immer Grenzen zu überwinden, wo man nicht einfach sagen kann, ja, Musik und fertig ist, sondern wo man ganz bewusst auch rangehen muss und sagen, ja, da spielen wir dieses und jenes für den und laden den ein und überlegen auch, wie kommen wir an die Gesellschaft direkt ran mit dem, was wir tun.
Lucilla, wie geht's dir? Du bist ja schon zum 8. Mal dabei. Du hast ja auch schon ganz verschiedene Besetzungen kennengelernt.
Natürlich, es wird immer gesagt, ja, Musik ist ein Miteinander und Musik überwindet alle Grenzen. Und es stimmt auf jeden Fall in gewisser Weise. Also, wenn ich jetzt auf die Straße gehe und mit einem Menschen von wo ganz anders her, wir kennen beide nicht die Sprache, haben nicht die gleiche Sprache, dann können wir natürlich trotzdem zusammenspielen und das funktioniert alles ganz gut. Aber trotzdem sind da natürlich immer auch Konflikte. Und ich meine, gerade jetzt hier bei uns in der klassischen Musik ist es ja auch ein ganz großes Konkurrenzspiel, auch zwischen uns Musikern hier im Orchester. Vor allem auch bei uns Streichern jetzt zum Beispiel, da merkt man einfach, dass ganz viel die Leute aneinander ecken. Jetzt so zum Beispiel, wer ist Konzertmeister, wer macht Stimmführung, halt, worum es ja eigentlich letztendlich dann gar nicht geht, weil man, also alle haben die gleiche Aufgabe. Ja, natürlich, da gibt es immer irgendwie Konflikte und es ist nicht immer ein Friede, Freude, Eierkuchen, wie Dirk auch schon meinte, sondern es gibt halt immer Konflikte, so wie überall anders auch.
Ja, ist ja dann auch einfach ein gutes Beispiel, dass man arbeiten muss und es nicht einfach so kommt, ne? Und es kommt dann ja doch zu einem, in der Regel, einem großen harmonischen Ganzen und man produziert was Tolles gemeinsam. Wie ist deine Sicht auf die verschiedenen DirigentInnen? Ich weiß gar nicht, ob ihr auch Frauen schon zu Gast hattet. Du hast ja jetzt wahrscheinlich schon einige erlebt und erlebst jetzt Dirk zum ersten Mal. Was würdest du sagen, was Dirk auszeichnet? Vielleicht auch in dem, wie ihr miteinander klarkommt oder was gefällt dir gut?
Also wir hatten bis jetzt nur Dirigenten, was ich sehr schade finde. Wir hatten einmal eine Assistentin, die eine Dirigentin war und es ist halt einfach auch nochmal was ganz anderes. Vor allem, glaube ich, auch für uns Frauen. Ich meine, alle Dirigenten sind irgendwie unterschiedlich. Manche sind nicht so nett, manche sind netter. Nee, was mein erster Eindruck von Dirk war. Ich glaube, bei ihm muss man sehr in der Probenarbeit sehr dran sein, sehr die ganze Zeit konzentriert sein, vor allem jetzt auch mit der Fledermaus. Wenn man sich zu Hause anguckt, denkt man, boah, vor allem jetzt, ich als Bratsche habe die ganze Zeit nur Nachschläge zu spielen. Dann denkt man, oh mein Gott, brauche ich nicht üben? Ja, okay, kommt wieder das Gleiche. Ich muss ja nichts machen. So. Und dann kommt man in die Probe und irgendwie macht jeder Sänger das, was er will. Und dann ist natürlich Dirk da irgendwie die Kontaktperson, die uns da so ein bisschen helfen kann. Und deswegen ist die Probenarbeit, glaube ich, sowieso ganz schön anstrengend. Also es ist ein schnelles Arbeitstempo. Ich finde es immer ganz wichtig, dass, was ich jetzt auch bei anderen Dirigenten mitgekriegt habe, wenn was nicht funktioniert. Und das fand ich gleich am Anfang ziemlich beeindruckend, dass es halt einfach oft nicht funktioniert hat, weil plötzlich ein Tempowechsel kommt, plötzlich sollen wir den Wiener Walzer machen, dann sollen wir wieder gerade spielen, dass es irgendwie nicht funktioniert hat und Dirk das sehr gut gehandelt hat, dass wir quasi nicht die Fassung verlieren und nicht verzweifeln, sondern dranbleiben und das irgendwie dann letztendlich doch geschafft haben und auch die Methoden, also alleine spielen. Und wir haben zum Beispiel eine Probe gemacht, wo wir alle im Orchester irgendwo anders saßen, also quasi das Horn saß beim Konzertmeister, wo der Konzertmeister saß, es war alles quasi durcheinander gemischt. Und ich glaube, so eine spielerischen Proben sind auch, vor allem, weil da wir jetzt auf dem, also sind halt ein Jugendorchester oder auch für ältere Orchester, das ist halt einfach super wichtig, irgendwie dann nochmal einen anderen Kick in die Probe zu bringen und das irgendwie aufzumischen. Das fand ich sehr cool.
Zum 8. Mal beim BJO. Wie kommt es eigentlich, dass du immer noch dabei bist? Also du bist dem Ganzen ja sehr treu.
Also ich glaube, ich war schon immer eher so ein Typ für, ja, also solistisches Zeug mag ich sehr gerne, aber ich war immer so ein Typ für Kammermusik und für Orchester. Das macht mir sehr viel Spaß und ich bin tatsächlich mit der Konzertmeisterin und mit dem stellvertretenden Konzertmeister zusammen ins BJO gekommen und wir waren alle Phasen zusammen da und irgendwie irgendwann kriegt man so eine Verbindung und ich habe, glaube ich, die Leute hier alle ganz toll lieb und es ist eine sehr schöne Probenatmosphäre. Es gab Phasen, die waren nicht so schön, es gab Phasen, die waren schöner. Zum Beispiel jetzt die Phase finde ich sehr schön, weil es einfach sehr entspannt auch ist. Wir haben sehr viel Zeit, einander was zu machen und vor allem auch viel Kammermusik zu machen. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, eigentlich nur beim Orchester machen. Außerdem beim BJO erlebt man so viel. Es ist sehr gut organisiert und es ist jedes Mal ein anderer Dirigent, jedes Mal andere Programme und das ist irgendwie, es ist sehr abwechslungsreich. Und deswegen ist nicht jede Phase wie die andere. Es lädt einen immer wieder dazu ein, wiederzukommen.
Und zum musikalischen Programm nochmal zurückzukommen, Dirk, du hast es ja schon erzählt, es sind Stücke auf dem Programm, die drei Weltreligionen thematisieren, von Fazil Say, von Leonard Bernstein, von Gustav Mahler. Ich habe jetzt schon mitbekommen, dass die Projekte vom Deutschen Musikrat so ein bisschen für diese Spielzeit die Aufgabe alle hatten, ein Programm zu schaffen, wo es um Demokratiebildung geht oder um ja, das Gemeinsame zu stärken. Hast du darin auch mitgewirkt?
Das Programm haben wir tatsächlich zusammengefunden. Und zwar da wichtig, dass wir aus den drei Weltreligionen was dabei haben. Und natürlich war es auch genauso wichtig, dass man rein vom Orchestererlebnis was hat, wo ein Orchester aufblüht, wo drin aufgeht, wo man sagt, wow, ich kann Mahler spielen. Es waren noch so Stücke wie Mendelssohns Lobgesang im Gespräch und wo ich dann sehr dafür plädiert habe, doch so eine Mahler-Sinfonie zu nehmen, weil das ist ja auch eine Aufgabe von so einer Arbeitsphase, jungen MusikerInnen einfach Orchesterspiel beizubringen und nahezubringen. Ich erlebe es auch in meinem Profiorchester, im Beethoven-Orchester Bonn, dass viele durchs Probejahr fallen, weil einfach dieser Aspekt, was heißt Orchesterspiel, im Studium nicht gut vermittelt wird, immer noch. Oder auch nicht ernst genommen wird. Und ich glaube, da ist so ein Orchesterwerk wie Vierte Maler auch erstens ein Stück aus dem großen Repertoire und dann zweitens noch ein Stück, was in die Dramaturgie des Abends passt. Und vom Inhalt her finde ich für junge Leute super spannend ist, weil letztendlich geht es darum, um das Kind in uns in dieser Sinfonie. Es geht darum, die kindliche Sicht auf Paradies und auf Gott, so etwas, was wir alle verloren haben. Und da schließe ich jetzt auch unsere Musiker in dem BJO mit ein, weil das sind ja jetzt auch keine Kinder mehr, sondern auch Jugendliche beziehungsweise junge Erwachsene. Also die Suche nach diesem Abheben und nach diesem Dinge hinter sich lassen, Leid hinter sich lassen. Natürlich aber dadurch, dass man das Leid erlebt, die Sinfonie über, das ist was, glaube ich, was eine unheimlich tolle Geschichte auch ist, die man erzählen kann mit jungen Leuten.
Ja, und unsere ZuhörerInnen, die konnten das ja nicht sehen. Du hast es, glaube ich, auch nicht gesehen, Dirk, aber Lucilla hat so die Hände gehoben und hat gejubelt, als du gesagt hast, du hast dich für Mahler Vierte stark gemacht. Lucilla, du freust dich offensichtlich sehr auf die Sinfonie. Kannst du noch mal sagen, warum ist das überhaupt besonders?
Ich glaube, wenn Mahler auf dem Programm steht, egal in welchem Orchester, dann sind die Leute eigentlich immer sehr begeistert, weil einfach Mahler kann man mit so viel Herz spielen und wird mit so viel Herz gespielt und ist trotzdem teilweise so ernst. Wir hatten jetzt letzten Winter Mahler 9 gespielt mit Alexander Schelley. Boah, da kommen so eine Momente im Orchester auf, wo manche Leute weinen, manche sich alle zugrinsen. Es ist einfach, ich finde Mahler einfach super schön. Und ich finde es ein großartiger Komponist. Und ich glaube, das geht auch ganz vielen anderen auch so. Zum Beispiel jetzt in der vierten Sinfonie, mein Lieblingssatz ist wahrscheinlich der dritte Satz, der einfach sehr, sehr leise und sehr schön anfängt mit den Streichern und dann irgendwie richtig aufgeht in so fette Fortissimos.
Ja, wir haben kurz reingehört in den dritten Satz von Mahlers Vierter Sinfonie. Gibt es für dich auch eine Lieblingsstelle oder gibt es etwas, wo du denkst, das ist das Besondere an dieser Sinfonie? Das möchte ich unbedingt noch irgendwie weitergeben.
Naja, als Dirigent hat man natürlich so also die Verantwortung für den Bogen und den Bogen im Blick, wenn man Sätze in ihrer inneren Dramaturgie beschreibt, dann geht es im ersten Satz im Grunde genommen um Kindheit und die erste Begegnung mit Gott. Und im ersten Satz gibt es ja auch so imaginäre Kinderlieder, die dann manchmal schon klingen wie Zicke, Zacke, Hühnerkacke, ja, und auch so klingen müssen. Und dann gibt es diese ersten Seelenmomente, wo die Celli spielen und singen und wo sich das Herz öffnet, wo die Flöte und die Trompeten vom Paradies erzählen. Dann weiter im zweiten Satz geht es um das Thema Tod. Da gibt es Konzertmeister, der auf zwei Geigen spielen muss. Die Geige ist höher gestimmt, damit es scharf ist. Also das Geigensolo steht für den Tod. Aber es nimmt uns die Angst vor dem Tod, weil der Tod einerseits verführt, weil es auch was Schönes ist, weil man mit dem mitgehen will, andererseits dann auch mit den Ängsten spielt. Im Übrigen immer wieder diese Panik, diese Angst vor dem Unerklärlichen in den Stück. Und Lucilla hat gerade gesagt, der dritte Satz ist natürlich sowas auch wie ein Schlüsselsatz. Da verarbeitet Mahler, er hat das Lächeln der heiligen Ursula genannt. Das ist ja so, erstmal so, denkt man so, ja toll. Und wenn man dahinter blickt, geht es eigentlich um seine Mutter, die er als Märtyrerin bezeichnet hatte. Er hat einen gewalttätigen Vater gehabt, der Mutter und ihn auch die Kinder misshandelt hat. Und daher kommen immer zwischendrin kommt plötzlich Straßenmusik aus dieser tiefen Traurigkeit. Das war für Mahler das Symbol dafür, dass er aus dem Haus tritt, wieder mal verprügelt von seinem Vater und es spielt eine Straßenkapelle, lustige Musik, für ihn der Inbegriff von Traurigkeit. Diese starken Brüche sind es, die wir erzählen wollen, die wir erzählen sollen. Und im letzten Satz natürlich das Abheben über das Sopransolo, wo es einfach um eine Art von Überwindung, Erlösung geht, und eine sehr kindliche Vorstellung von Paradies. Dieser Bogen ist schon irre.
Ja, wunderbar. Ich bin mir ganz sicher, dass ihr zusammen abheben werdet bei diesem Konzert in Berlin. Danke euch für dieses sehr schöne Gespräch und wünsche euch noch eine tolle Probenphase. Und dann freuen wir uns gemeinsam auf das Konzert am 11. August mit euch. Vielen Dank.
Wir freuen uns auch.
Dankeschön.
Young Euroclassic, der Podcast.